Avant, on savait vraiment à quel moment là.
Früher wusste man ziemlich genau, wann die Regenzeit beginnt und wann sie aufhört. Das wird jetzt schwieriger. Die Menschen sind also gezwungen, sich neu zu erfinden und andere Techniken zu entwickeln.
Das erzählt ein Agrarökonom aus Burkina Faso. In Burkina Faso machen sich nämlich die Auswirkungen des Klimawandels ziemlich stark bemerkbar. Was die Menschen machen, um trotz Rekordhitze und Dürren Böden fruchtbar zu machen und was das mit dem Projekt der Grünen Mauer in der Sahelzone zu tun hat, das ist das Thema dieser Weltzeit.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna. Hallo. Mehrere afrikanische Staaten versuchen seit einigen Jahren zu verhindern, dass sich die Sahara ungebremst weiter ausbreitet und ihnen wertvolles Land raubt, denn das benötigen sie für die Landwirtschaft. Darunter ist auch Burkina Faso. Und Bettina Rühl hat sich dort angeschaut, wie das funktioniert und mit welchen Strategien die Bevölkerung auf den Klimastress dort reagiert.
Awa Nabulé wässert die Erde in kleinen Pflanztütchen. Eine Kollegin hat sie befüllt. Dann legt sie in jedes Tütchen ganz behutsam ein Samenkorn. Nabulé, die Ende 30 ist, gehört zu einer Kooperative von 62 Frauen. In Burkina Faso ziehen sie gemeinsam mehrere lokale Baumarten, darunter Akazien, Moringa-Bäume und Wüstendatteln.
Die Samen sammeln wir im Wald gleich nebenan. Wir arbeiten aber auch zusammen auf unseren Feldern. Zum Beispiel legen wir gemeinsam Pflanzgruben an. Sie heißen bei uns Sai.
Burkina Faso, Nabulés Heimat, gehört zu den Sahelstaaten am Südrand der Sahara. Nabulé arbeitet im Schatten und achtet darauf, dass auch die Pflanztütchen nicht in der Sonne stehen. Die Setzlinge würden sonst sofort verbrennen und die Erde in den Pflanzbeutelchen unnötig austrocknen. Schutz vor der Sonne wird im Sahel immer wichtiger, weil die ohnehin hohen Temperaturen durch den Klimawandel weiter steigen. Die Wertschätzung für Bäume hat deshalb zugenommen, weil sie Schatten und Kühle spenden, außerdem die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Der Verkauf der Setzlinge bringe den Frauen der Kooperative einen guten Zusatzverdienst, sagt Nabulé.
Wir haben ganz verschiedene Kunden. Einige kaufen Setzlinge für ihren Garten oder wollen rund um ihr Haus Bäume pflanzen. Außerdem kommen viele, die für Behörden arbeiten und bei uns Bäume für unterschiedliche Aufforstungsaktionen kaufen.
Einer ihrer Großkunden ist an diesem Morgen zu Besuch in der Baumschule.
Ich bin Rock Panatigri, der nationale Koordinator der Initiative für die große grüne Mauer in Burkina Faso.
Das Projekt einer großen grünen Mauer durch den Sahel wurde von der Afrikanischen Union schon 2007 auf den Weg gebracht. Das Ziel, den Vormarsch der Wüste zu stoppen, die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen. Auf einer Länge von fast 8000 Kilometern soll quer durch den Kontinent ein Mosaik aus Grünflächen entstehen, die von der Bevölkerung nachhaltig genutzt werden können. Die Regierung von Burkina Faso beteiligt sich seit 10 Jahren. Pro Jahr investiert sie laut Panatigri umgerechnet rund 150.000 Euro in das Projekt. Fast nichts, wie der Koordinator einräumt. Ein Vielfaches dieser Summe kommt von den Vereinten Nationen und internationalen oder nationalen Hilfsorganisationen. Mit mehr als 100 Hilfsorganisationen arbeitet die Regierung für dieses Projekt zusammen. Wie viel alle Geber gemeinsam investieren, sei nicht bekannt. In Burkina Faso ist das wichtigste Ziel, unfruchtbar gewordene Böden wieder fruchtbar zu machen.
Unser Einsatzgebiet ist halb Burkina Faso. Wir kümmern uns vor allem um die Böden, die am stärksten degradiert sind.
Das sind etwa 2 Millionen Hektar.
Degradiert bedeutet, dass dort weder Bäume noch Büsche oder Gras wachsen. Man sieht nichts als Leere, nackten Boden.
Insgesamt sind in Burkina Faso nach UN-Angaben bereits 9 Millionen Hektar Boden degradiert, ein Drittel des gesamten Landes. Jedes Jahr gehen nach Schätzungen mindestens 360.000 weitere Hektar für die Vieh- und Landwirtschaft verloren, weil viele Flächen durch das starke Bevölkerungswachstum übernutzt werden. Und weil die Erosion durch den Klimawandel beschleunigt wird. Vor allem in der Landwirtschaft sind die Folgen des Klimawandels landesweit spürbar. Wetterextreme werden häufiger. Infolge von Dürren und Überschwemmungen verlieren Bäuerinnen und Bauern immer öfter ihre gesamte Ernte. Die Menschen suchen deshalb nach neuen Möglichkeiten, um dem Boden trotz aller Widrigkeiten etwas abzuringen, aus eigener Initiative und im Rahmen der großen grünen Mauer. So wie der Bauer Guswende Sungrana. Gerade schuftet er auf einer Parzelle rund 50 Kilometer nordwestlich von Ouagadougou. Mit seiner Spitzhacke schlägt er auf die steinharte Erde ein. Der Boden war früher fruchtbar, mittlerweile wächst hier nichts mehr. Sungrana gräbt 4 kleine Gruben.
Die Löcher lege ich so an, dass sich darin möglichst viel Wasser sammelt. Wenn ein Loch voll ist, fängt das nächste auf, was überläuft. Wir werden diese Gruben noch mit Kompost füllen und dann darin sehen.
Danach zeigt er noch, wie man größere, halbmondförmige Pflanzgruben anlegt. Bei den größeren ist es wichtig, dass sie quer zum Hang gegraben werden. Dann fangen sie nämlich bei Regen das ablaufende Wasser und die mitgespülte Erdkruste auf. Der Förster Panandi Tigri steht heute neben Sungrana. Dessen Heimatdorf Gasma gehört zum Mosaik der großen grünen Mauer. Die Bewohner lernen in Workshops agroökologische Techniken kennen, die an den Klimawandel besser angepasst sind. Für besonders schwere Arbeiten stellt die Regierung Maschinen zur Verfügung. Panandi Tigri zeigt oft tiefe Furchen in der Parzelle. Die habe einen Traktor mit dem Pflug gezogen, erklärt er.
Auf dem Gebiet dieser Gemeinde müssen wir insgesamt 200 Hektar für die Landwirtschaft zurückgewinnen. Der sogenannte Delfino-Pflug gräbt nicht nur Furchen, sondern legt automatisch halbmondförmige Vertiefungen an, in denen sich Wasser sammelt. Das nutzen wir anschließend, um hier Bäume zu pflanzen.
Und um hier wieder Felder anzulegen. Sein Dorf arbeitet schon seit mehr als 2 Jahren mit der Initiative der großen grünen Mauer zusammen, sagt Sungrana.
Wir haben davon sehr profitiert. Sehen Sie den Brunnen da drüben? Den haben wir dank des Projektes bekommen. Alle Dörfer rundum hatten schon einen, nur wir nicht. Sehen Sie die vielen Menschen, die dort Wasser holen? Sie bewässern damit ihre Gemüsegärten. Die Gärten helfen uns in der Trockenzeit zu überleben.
Der Brunnen ist 80 Meter tief. Noch vor wenigen Jahren reichten 13 Meter. Doch mittlerweile trocknen diese Wasserstellen häufig aus. Im vergangenen Jahr habe er auf seinem Sorghumfeld die Seitechnik angewandt. Der Ertrag habe sich verdreifacht. Die Erfahrungen der übrigen Dorfbewohner seien ähnlich. Auch die Maisfelder gäben mehr her. Um ernten zu können, braucht es neben Wasser fruchtbaren Boden. Auf einem Gelände am westlichen Stadtrand von Ouagadougou graben mehrere Männer gemeinsam einige Haufen mit Kompost um. Staub hängt in der Luft. Ihr Chef ist gekommen, er bleibt kurz vor den Komposthaufen stehen.
Ich bin Claude Assen Savadougou, der Gründer von Bioprotect. Wir stehen auf einem Grundstück unserer Firma, auf dem wir verschiedene Dinge ausprobieren und die Qualität unseres Saatguts kontrollieren.
Savadougou ist ein jugendlich wirkender Mann, Ende 30. Der Agrarökonom ist davon überzeugt, dass agroökologische Techniken wichtig sind, um den Feldern in Sahel trotz des Klimawandels noch Erträge abbringen zu können. Die Böden am Rande der Sahara sind besonders empfindlich, die Wetterbedingungen schon ohne den Klimawandel extrem. Außerdem können sich viele Bäuerinnen und Bauern chemische Pestizide oder Dünger ohnehin nicht leisten. Kompost dagegen könne jeder selbst herstellen, sagt Savadogo.
Wenn es mal zu wenig regnet, wirkt Kompost wie ein Schwamm, der noch Wasser gespeichert hat und verringert den Trockenheitsstress für die Pflanzen. Wenn es viel regnet, kann das Wasser mit Hilfe von Kompost besser in den Boden eindringen. Das gilt besonders, wenn Sie einen lehmigen Boden haben. Da passiert es leicht, dass das Wasser nach starken Regenfällen an der Oberfläche bleibt und zu Fäulnis an den Pflanzen führt.
Einer der Männer bewässert die Haufen mit einem Schlauch. Kompost muss feucht gehalten werden, aber das ist bei den hohen Temperaturen in Burkina Faso gar nicht so einfach. An der richtigen Rezeptur für sein Produkt hat Savadogo lange getüftelt. Ein Bestandteil sind Bodenpilze, sogenannte Trichoderma. Sie sollen das Wachstum der Pflanzen fördern und die Wurzeln vor dem Befall durch andere schädliche Pilze schützen. Bei Bioprotect stehen Tomaten im Maisfeld und viele Bäume auf den Parzellen. Sie spenden Schatten und sorgen für mehr Feuchtigkeit. Herabfallende Blätter liefern Nährstoffe. Die Firma ist zwar ein Unternehmen und keine Hilfsorganisation, bietet Bäuerinnen und Bauern aber trotzdem Schulungen an. Sie können lernen, Kompost oder biologischen Dünger selbst herzustellen oder kriegen gezeigt, wie sie die biologischen Schädlingsbekämpfungsmittel richtig anwenden. Und was es sonst noch für agroökologische Möglichkeiten gibt, um Ernteverluste durch den Klimawandel so gering wie möglich zu halten. Savadogo nennt weitere Beispiele.
Früher wusste man ziemlich genau, wann die Regenzeit beginnt und wann sie aufhört. Das wird jetzt schwieriger. Die Menschen sind also gezwungen, sich neu zu erfinden und andere Techniken zu entwickeln. Im Norden betreiben die Menschen zum Beispiel immer mehr Trockenfeldbau. Da sie nicht mehr wissen, wann der Regen kommt, greifen sie vor und beginnen Ende April, Anfang Mai mit der Trockensaat.
Aber das Saatgut braucht doch Wasser, um anzugehen. Wird es nicht ohne Regen vertrocknen?
Nein, eben nicht, weil wir die Samen vor der Aussaat mit Kompost umhüllen. Wenn es regnet, umso besser. Wenn es nicht regnet, wartet der Samen in seiner Komposthülle. Und sobald der Regen fällt, hat er dank der Komposthülle sofort Nährstoffe, die das Wachstum der Pflanze unterstützen.
Und noch eine Strategie nennt Savadogo. Bäuerinnen und Bauern können künftig das Geländeprofil ihrer Felder bewusst nutzen. Während sie bisher vielleicht in den Senken nichts gesät haben, weil sie vermeiden wollten, dass die Wurzeln der Pflanzen nach Starkregen im Wasser verfaulen, können sich die Senken nun in Trockenzeiten als Segen erweisen. Andere haben vielleicht besonders erhabene Stellen lieber brach liegen lassen, weil sie fürchteten, dort fließe der Regen zu schnell ab. Nun können auch solche Partien gefragt sein.
In den Köpfen vieler Landwirte gibt es nicht mehr zwangsläufig schlechte oder gute Lagen. Alles ist gut, um die klimabedingten Risiken zu verringern.
Für eine möglichst große Vielfalt zu sorgen, so lassen sich viele Strategien zusammenfassen. Das gilt auch für das Saatgut. Laut dem Agrarökonom braucht es möglichst viele Sorten, die jeweils an die Bedingungen an unterschiedlichen Standorten angepasst sind. Es gibt also in Burkina Faso schon viele Antworten auf den Klimawandel. Der ist allerdings nicht die einzige Herausforderung. Seit 2016 hat sich die Sicherheitslage in dem einst friedlichen Land dramatisch verschlechtert. Wie auch in den Nachbarländern Mali und Niger kämpfen bewaffnete Islamisten gegen die jeweilige Regierung, verbreiten Terror unter der Bevölkerung. In Burkina Faso haben Armee und Regierung nach Schätzungen 2/3 des Staatsgebietes nicht unter Kontrolle. Das erschwert den Kampf um ausreichend Nahrung für alle zusätzlich.
Was unsere Firma Bioprotect angeht, haben wir zu 60% des Gebietes, in dem wir gearbeitet haben, keinen Zugang mehr. Rund 2500 Bäuerinnen und Bauern sind betroffen. Sie mussten fliehen.
Die Milizen haben sich vor allem im Norden verschanzt, mit Folgen auch für die Teams von ROC Panandi Tigri.
Das ist das Gebiet, auf das wir uns mit dem Projekt der großen grünen Mauer zuerst konzentrieren wollten. Denn als wir die Bestandsaufnahme gemacht haben, waren die Böden dort besonders stark verarmt. Aber da sich die Sicherheitslage geändert hat, sind wir gezwungen, erst einmal weiter südlich anzufangen, obwohl die Böden dort noch etwas fruchtbarer sind. On était obligé de revenir là et puis pouvoir
travailler là où c'est un peu dégagé. Die weit verbreitete Gewalt bremst also den Fortschritt der großen grünen Mauer und macht sogar Erreichtes zunichte. 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht, haben andere Sorgen als Aufforstung oder die Renaturierung von Böden. Auf der verzweifelten Suche nach Brennholz zum Kochen haben viele Vertriebene keine andere Wahl, als Bäume zu fällen, darunter auch solche, die kürzlich neu gepflanzt worden sind. Der Förster Panandi Tigri räumt ein, dass die große grüne Mauer viel zu langsam wächst. Von den 2 Millionen Hektar, die in Burkina Faso besonders stark degradiert sind, hätten sie bisher gerade mal 81.000 wieder fruchtbar gemacht. Dabei ist die weit verbreitete Gewalt aus seiner Sicht noch nicht einmal das größte Problem. Das sieht er im Mangel an Geld.
Wie man sich in Burkina Faso versucht, an den Klimawandel anzupassen und welche Rolle die Grüne Mauer dabei spielt, das hat Bettina Rühl für uns recherchiert. 100 Millionen Hektar Land will man insgesamt wieder fruchtbar machen in der Sahelzone. Millionen Tonnen Kohlenstoff sollen gebunden werden und jede Menge grüne Arbeitsplätze entstehen. Wie gut geht das voran? Darüber spreche ich mit Louise Baker von UNCCD, der Konvention zur Bekämpfung von Wüstenbildung der Vereinten Nationen.
Yeah, it's a great question.
Seit 2007 hat sich das Projekt weiterentwickelt. Ursprünglich stand die Aufforstung im Fokus. Inzwischen ist es eine umfassende internationale Entwicklungsinitiative mit dem Ziel, die Lebensumstände der Menschen in den 11 Ländern zu verändern, von Dakar bis Djibouti. Es wurden gut 20 Millionen Hektar degradierter Böden rekultiviert, 20% also. Das ist natürlich ein Fortschritt. Trotzdem befindet sich das Projekt aus meiner Sicht im Anfangsstadium. Tatsächlich ist hier ein langer Atem nötig.
But what would you say are Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse? Problems?
I think it's a combination. Climate change is obviously one factor.
Ich würde sagen, es ist eine Kombination. Der Klimawandel ist natürlich ein Faktor. Dazu kommen die geopolitischen Herausforderungen in der Sahelzone. Der Prozess ist komplex und zeitaufwendig. Die Rekultivierung von Land verläuft nicht überall gleich. Es gibt nennenswerte Fortschritte und dann kommen das Klima, Dürre und die geopolitischen Spannungen dazwischen. Das Prinzip ist ein bisschen 2 Schritte vor, 1 zurück. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Tendenz positiv ist und man diese Schwierigkeiten einkalkulieren muss.
Gibt es Länder, die da besonders gute Fortschritte gemacht haben? Und wenn ja, was macht diese guten Ergebnisse aus Ihrer Sicht denn aus?
Senegal ist eins der führenden Länder. Da wurden etwa 12 Millionen Hektar regeneriert bis jetzt. Und es sind tausende grüne Jobs entstanden. Das liegt daran, dass sie auf nationaler Ebene eine sehr starke Führung hatten, für die Regenerierung der Umwelt eine Priorität ist. Nicht als Selbstzweck, sondern mit Blick auf die Einbindung der lokalen Bevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung. Man muss aber auch wissen, dass hier kontinuierlich finanzielle und technologische Unterstützung geleistet wird von internationalen Partnern.
Insgesamt betrachtet, was hat denn die Grüne Mauer in der Sahelzone tatsächlich verbessert und wo hakt es vielleicht noch?
I think what it brought to the region was a common vision.
Was es der Region gebracht hat, ist eine gemeinsame Vision. Die Bevölkerung vor Ort zieht da auch wirklich mit. Aufgrund der Dimension des Projekts ist da eine Eigendynamik entstanden, die die Menschen in der Region inspiriert, aber auch in anderen Teilen Afrikas. Was es braucht, um weiterzukommen, ist mehr Geld. Aber es muss auch gewährleistet sein, dass es wirklich an den richtigen Stellen ankommt. Der politische Wille ist da, aber es bräuchte eine noch bessere Koordinierung und Verwaltung, bessere technische Fähigkeiten auf lokaler Ebene. Auf nationaler Ebene sehen wir die, aber die Informationen und Kenntnisse müssen verbreitet werden. Was das Monitoring und das Erheben von Daten angeht, ist schon viel passiert. Wo wir aber in Zukunft hinkommen sollten, ist nicht nur Geldflüsse zu überwachen, sondern ein System aufzubauen, das dabei hilft, Entscheidungen zu treffen.
Louise Baker über die grüne Mauer und warum es nicht reicht, Bäume zu pflanzen. Ja, und eine grüne Mauer, die gibt es auch in China. Und zwar schon viel länger als in der Sahelzone. Da wurde sie schon Ende der 1970er Jahre beschlossen. Benjamin Eisel ist unser Korrespondent in China. Mit ihm spreche ich jetzt über die große grüne Mauer in China. Hallo.
Hallo.
Lassen Sie uns vielleicht erst noch mal gucken auf die Dimension des Projekts. Die ist ja enorm.
Die ist wirklich enorm, die ist riesig. Gestartet wurde das Projekt schon 1978 und zwar unter dem Namen Drei Nördliche Schutzwelle auf Chinesisch. Und es geht hier ja nämlich nicht nur um eine grüne Mauer, sondern um gleich drei grüne Mauern, die sich über eine Länge von etwa 4.500 Kilometern erstrecken von Ost nach West. China ist ja ein riesiges Land. Und von Norden nach Süden ja, sind die ungefähr 500 bis 1.500 Kilometer voneinander entfernt, diese Schutzwelle. Also insgesamt, wenn man sich das anguckt, ist es eine Fläche von der Größe der Europäischen Union. Und man muss natürlich sagen, das soll jetzt nicht alles komplett bepflanzt werden. Aber in diesem Gebiet sollen eben diese drei grünen Schutzwälle entstehen durch unterschiedliche Bepflanzung. Denn es gibt ja auch ganz unterschiedliches Terrain dort, aber eben ja viel Steppe und sehr viel Wüste.
Ja, und die grüne Mauer, die soll ja vor allem den Norden Chinas schützen, auch die Hauptstadt, wo Sie sich gerade befinden. Und zwar vor Sandstürmen, weil die immer wieder zu einem großen Problem werden. Hat man da irgendeine Veränderung festgestellt nach diesen vielen Jahren der grünen Mauer?
Also diese Bepflanzung, diese Begrünung, diese grüne Mauer, die soll ja zwei Dinge bewirken. Zum einen soll sie den Sand davon abhalten, dass er zunächst mal aufgewirbelt wird durch Wind. Und wenn er schon in der Luft ist, dann soll er durch die Bäume und Sträucher gebremst werden. Und zumindest kann man hier in Peking sagen, dass die Sandstürme weniger geworden sind. Also im Vergleich zu 10 Jahren vor 20 Jahren. Man kann sich auch die Statistiken anschauen. Und demnach hat die Zahl und auch die Intensität der Sandstürme deutlich abgenommen im Vergleich zu ja, zur Zeit der Jahrtausendwende, also vor 25 Jahren.
Es gibt auch immer wieder Kritik. Und eins der Probleme, die da immer wieder genannt werden, ist, dass bei dieser Aufforstung vor allem auf Monokulturen gesetzt wird. Da ist von Pappeln zum Beispiel die Rede, die auch nicht heimisch sind in China. Dann kann man ja aber denken, dass so eine Monokultur immer noch besser ist als nackter Sandboden, oder?
Ja, man hat unter anderem auf Pappeln gesetzt, weil die sehr schnell wachsen und die sind auch robust. Aber sie haben auch einen relativ kurzen Lebenszyklus. Und was natürlich auch ein Problem ist, ist, dass Monokulturen extrem anfällig sind für Krankheiten, für Schädlinge. Und das hat zum Teil auch zur Vernichtung großer Baumbestände geführt, die dort gepflanzt wurden. Und ein weiteres Problem ist auch bei Pappeln, die brauchen viel Wasser. Das ist natürlich in Wüstengebieten oder am Rande von Wüsten ein Problem, denn der Grundwasserspiegel sinkt.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die wirtschaftlichen Aspekte des Ganzen zu sprechen kommen. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die dem Projekt zugeschrieben werden?
Wir müssen uns dann natürlich auch komplett auf Staatsmedien verlassen. Aber was die Staatsmedien berichten, gibt es große Effekte. Also zum Beispiel soll die Bodenerosion in dem Gebiet zu 60% unter Kontrolle gebracht worden sein. Und dadurch konnte man ja Landwirtschaft auch wieder betreiben. Obstbäume zum Beispiel, die dort gepflanzt worden sein sollen, die würden im Jahr 3,4 Millionen Früchte oder Trockenfrüchte produzieren. Außerdem werde der Tourismus gefördert, heißt es in Staatsmedien. Und es soll auch sehr viel CO2 durch die Bepflanzung gebunden werden. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber Die befinden sich alle im Bereich von mehreren Dutzend Millionen CO2 im Jahr.
Wie wird denn der Projektstand in China insgesamt gewertet? Und wie soll es weitergehen, damit man die Ziele, die man sich bis 2050 gesteckt hat, auch erreicht?
Es handelt sich ja um ein Riesenprojekt, aber das darf man sich nicht als Monolith vorstellen. Und man lernt natürlich auch aus den Fehlern, die man gemacht hat. Da werden jetzt zum Teil inzwischen andere Bäume gepflanzt, es werden Sträucher gepflanzt, die weniger Wasser brauchen. Es wird auf eine Mischbepflanzung zum Teil gesetzt, dass man da wieder wegkommt von den Monokulturen. Die Staatsmedien sind generell der Meinung, dass man hier auf einem guten Weg ist. Zuletzt war sogar zu lesen, dass man das Ziel wohl schneller erreicht als geplant. Also bis 2035 soll schon erreicht sein. Und bis dahin sollen auch nochmal 10 Millionen Hektar Waldfläche geschaffen werden. Das wäre mehr als die Fläche Österreichs. Also richtig viel soll da nochmal gepflanzt werden. Allerdings, wir haben es vorhin schon kurz angerissen, es gibt natürlich auch Kritik und es gibt auch eine generelle Kritik, nämlich Kritik von Klimaschützern, dass die Volksrepublik China sich viel mehr auf den Klimawandel fokussieren sollte. Der betrifft nämlich das Land massiv und der könnte alle Aufforstung gefährden, sagen Klimaschützer, mit den steigenden Temperaturen weltweit und zunehmenden Extremwetter. Nun leugnet China den Klimawandel zwar nicht, aber man muss dazu sagen, das Land ist der größte CO2-Emittent der Welt, ist beim Pro-Kopf-Ausstoß inzwischen sogar über der EU und Deutschland. Und nach Ansicht von Klimaschützern müsste China viel mehr tun, um Klimaneutralität schnell zu erreichen. Und es gibt bislang auch relativ wenig Bewusstsein hier in der Bevölkerung. Die müsste man nach Ansicht von Kritikern eben viel mehr mitnehmen, dass die mit an Bord sind.
Danke, Benjamin Eisel.
Sehr gerne.
Benjamin Eisel über die Effekte der grünen Mauer in China. Und Louise Baker von UNCCD hat mir auch bestätigt, dass man dort durchaus messbare Erfolge sieht, was den Kampf gegen Wüstenbildung oder die vielen Sandstürme angeht, die weniger geworden sind inzwischen. In der nächsten Folge geht es bei uns um Transkarpatien. Da lebt die größte ungarische Minderheit der Ukraine und um die gibt es ja immer wieder mal Streit. Mehr dazu hier bei uns. Mein Name ist Katrin Materna. Bis bald.